Der Bier und Sports Podcast wird präsentiert von den beiden DVAG Money Guides Patrick und Marcel. Fällt es dir schwer, finanzielle Rücklagen zu bilden oder liegt dein Geld einfach nur rum und könnte längst mehr für dich tun? Der Finanzmarkt bietet unzählige Möglichkeiten. Aber mal ehrlich, wer hat da noch den Durchblick? Weißt du, welches Konzept und welche Werkzeuge die richtigen für deine Situation sind?
Und genau hier kommen Patrick und Marcel ins Spiel. Denn ihr Ziel ist es, deine finanzielle Situation zu verbessern. Verständlich, individuell und vor allem auf deine Wünsche und Ziele ausgerichtet. Und das Beste daran, sie garantieren Ergebnisse und ihre Beratung und Betreuung ist komplett kostenlos. Also warum warten? Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Bier- und Sportshörer, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. In dieser Episode geht es im wahrsten Sinne des Wortes hoch hinaus. Wir sprechen über das Skibergsteigen, eine der ältesten Fortbewegungsarten im Gebirge und gleichzeitig eine der jüngsten Disziplinen im modernen Wintersport. Skibergsteigen ist eine packende, intensive und adrenalingeladene Sportart, die es den Athletinnen und Athleten ermöglicht, in direktem Kontakt mit der Natur und der unberührten Landschaft zu stehen. Besonders in der Alpenregion geht es auf eine lange historische und sportliche Tradition zurück. Als neue Sportart feiert das Skibergsteigen 2026 bei den Olympischen Winterspielen mit 3 Wettkämpfen sein Debüt.
In dieser Folge sprechen wir mit Finn Hösch, einem der besten deutschen Skibergsteiger, über die Faszination seiner Sportart, die perfekte Mischung aus Ausdauer, Technik und Abenteuer und natürlich, wie eben erwähnt, über Olympia 2026 in Mailand Cortina. Außerdem gehen wir der Frage nach, wie stark der Sport eigentlich reglementiert ist und welche Rolle dabei auch die Sicherheit spielt. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Servus Finn, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hi, danke, dass ich da sein darf.
Ja, lieber Finn, du bist uns per Zoom zugeschaltet. Erstmal schön, dass du am Start bist. Allerdings kannst du ja jetzt nicht persönlich ins Fragensäckchen greifen. Deswegen übernimmt der Olli die Rolle der Losfee für dich und wir sind sehr gespannt, was er für eine Icebreaker-Frage gezogen hat. Olli, darfst gerne vorlesen.
Wie würdest du einen großen Sieg feiern?
Gute Frage. Ich würde sagen, den Sieg fährt man ja nicht alleine ein. Also da ist ja ein ganzes Team mit eingespannt. Auch wenn jetzt das Skibergsteigen eine Einzelsportart ist, üben wir es ja trotzdem als Team auch aus, als Nationalmannschaft. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, gemeinsam mit der Mannschaft, mit Trainern, Betreuern, alles was dazugehört, feiert man das Ganze dann würdig.
Ich habe allgemein immer so ein bisschen das Gefühl, im Wintersport ist es öfters auch so, dass man mehr als Team auch die Einzelerfolge feiert. Also, dass das Team immer hinter jedem steht. Man merkt es voll auch im Skispringen zum Beispiel oder im Biathlon. Ist es bei euch auch so, dass du sagst, das ist so ein Wintersportding, so dass diese Mannschaft einfach so wichtig ist, obwohl es ja trotzdem gewissermaßen ein Einzelsport ist?
Da gibt es, glaube ich, schon einen Zusammenhang, aber ich kann jetzt tatsächlich nur für meinen Wintersport sprechen, aber da ist es schon ganz geläufig, dass man sich füreinander, miteinander freut. Man trainiert eben auch viele Stunden zusammen und das motiviert und eben auch, wenn es bei einem selber nicht gelaufen ist, aber beim Trainingspartner freut einen das natürlich umso mehr.
Das heißt, so gesehen ein Teamerfolg oder beziehungsweise, ich muss andersrum sagen, ein Einzelerfolg bei euch im Team ist dann gewissermaßen auch ein Teamerfolg.
Auf jeden Fall, ja, doch. Das ist nicht nur die Leistung des Einzelnen, sondern eben alles dahinter, was jetzt vielleicht nicht so auf den ersten Blick ersichtlich ist, was dazugehört.
Cool. Sehr bodenständig auf jeden Fall, können wir jetzt schon mal feststellen. Apropos bodenständig, du darfst dich jetzt erstmal selber ein bisschen kurz vorstellen. Also jemand, der dich jetzt noch nicht kennt, was würdest du sagen, wer ist Finn Hösch?
Also ich bin 22 Jahre alt, werde jetzt im Januar 23, hoffentlich kurz vor meinen ersten Olympischen Spielen. Das ist nämlich mein nächstes großes Ziel, wo es hingehen soll, im Februar nach Mailand Cortina. Und ich komme eigentlich aus München, ist gar nicht so mittendrin in den Bergen, kann man sagen. Habe jetzt mein Maschinenbaustudium abgeschlossen, den Anfang des Sommers und bin seit 2022 schon in der Sportfördergruppe der Bundeswehr und bereite mich den Sommer insbesondere jetzt Vollzeit als Profisportler aufs nächste Saison-Highlight vor.
Das heißt, du würdest auch den Satz unterstreichen, Wintersportler werden im Sommer gemacht?
Auf jeden Fall, ja. Trainingsstunden fährt man schon viel mehr im Sommer. Dafür ist im Winter zwischen den Wettkämpfen zum Teil gar nicht die Zeit. Aber es ist, denke ich, in vielen Sportarten so, dass antizyklisch trainiert wird.
Wie sah dein Tag dann heute aus?
Wir waren heute schon gute vier Stunden auf Schnee und um dann noch die 5 Stunden voll zu machen, bin ich dann noch zurückgerollert, bin ich dann früher ausgestiegen aus dem Teambus und habe noch meine Stunden voll gemacht und jetzt zuvor noch gedehnt und ein bisschen Halteübungen gemacht. Das war der Tag.
Sehr gut. Nochmal eine ordentliche Extraschicht aufgepumpt.
Ja.
Wenn wir jetzt ein bisschen reingehen in das Skibergsteigen, wie bist du überhaupt zum Skibergsteigen gekommen? Weil wir haben gelesen, dass du zwar schon ziemlich früh in deinem Leben auch auf Skiern gestanden bist, aber deine Jugend auch Leichtathlet warst.
Genau, ja, das hat eigentlich gleichzeitig begonnen. Tatsächlich erst bin ich zum Skibergsteigen gekommen. Ich würde sagen, über die Eltern, besonders über den Papa, bin ich schon immer in die Berge mitgenommen worden mit meinen beiden älteren Geschwistern. Eben auch Wintersport, früh das Skifahren gelernt, sobald das Skifahren ging, eigentlich Skitouren gegangen. Ja, so richtig gecatcht hat mich das Wettkampf-Skibergsteigen dann bei einem Nachwuchscamp vom österreichischen Skiverband und vom deutschen Alpenverein. Dort konnte man das Equipment ausprobieren und sind wir auch ein Rennen gelaufen und waren eben entsprechende Mentoren da, die dazu angeleitet haben. Kurz darauf bin ich dann einfach schon mit meiner schweren Ausrüstung kleinere Rennen gelaufen und hätte alles nicht funktioniert, wenn der Papa nicht auch so begeistert gewesen wäre. Und so mit 15 bin ich dann in den Rennsport gekommen, sage ich mal, in dem Winter und gleich den Sommer drauf habe ich mir eigentlich einen Ausgleich gesucht und kam dann so zum Mittelstreckenlauf, zur Leichtathletik und das dann immer eben gleich so im Wechsel betrieben, eigentlich Doppelsaison aus dem Winter raus in den Sommer rein.
Okay, aber das wäre jetzt wahrscheinlich nicht mehr möglich, weil du dich komplett auf Skibergsteigen fokussiert hast.
So ist es, genau. Ab einem gewissen Punkt, denke ich, macht es Sinn, sich zu spezialisieren. Und das ist dann so, seit gut 2 Jahren ungefähr habe ich die Leichtathletik doch auf ein Minimum reduziert. Und das ist dann höchstens, den Sommer waren es jetzt nur noch Bergläufe, keine Bahnläufe mehr. Aber da komme ich auf jeden Fall gerne wieder zurück zu gelegener Zeit.
Aber war das dann rückblickend auch so gleichzeitig der Startschuss für deine Profikarriere im Skibergsteigen, als du gesagt hast, okay, Leichtathletik hänge ich jetzt dann doch an den Nagel?
Ja, also ich bin 2018 bei einer ersten JWM gestartet, da war auch so ein bisschen der Zwiespalt, starte ich eine deutsche Jugendmeisterschaft oder eine JWM? Gut, die Frage hat sich ziemlich bald erübrigt. Aber man hat schon hier und da gemerkt, dass es sich vielleicht ein bisschen beißt. Aber das Training, also ich habe lange mehr wie ein Leichtathlet trainiert und ich glaube, davon profitiere ich stark, dass ich einfach Schnelligkeit mitbringe, gerade für jetzt die olympischen Disziplinen, für den Sprint und die Mixed.
Ja, wir wollen ja heute auch so ein bisschen Skibergsteigen kennenlernen. Dafür bist du ja auch da und kannst uns ja so ein bisschen auch mit in deine Welt nehmen. Kannst du uns so erklären, was man da beim Skibergsteigen eigentlich genau macht und wie ein Rennen typischerweise abläuft?
Ja, sehr gern. Also wir laufen, das klassische Skibergsteigen ist einfach eigentlich die Einzeldisziplin oder das Individuell, geht über mehrere Anstiege und Abfahrten. Die Wechselzeiten sind eben mit Teil der Renndauer und gestartet wird im Massenstart. Im Weltcup sind es jetzt so um die 90 Minuten. Es gibt aber Klassiker-Rennformate, so eher im Frühjahr finden die dann statt. Die dauern 3, 4, 5 Stunden, zum Teil auch Etappenrennen. Da kommt Skibergsteigen eigentlich her. Es gibt jetzt eine zweite Entwicklung, um das einfach zuschauerwirksamer zu gestalten, gibt es die olympischen Disziplinen. Das ist eben der Sprint und die Mixed. Der Sprint ist eine Aufstiegsschleife, Aufstieg, Tragepassage und Abfahrt. Und ist eben gut einsehbar. Wir laufen mehrfach auf dieser Runde und ja, wie in anderen nordischen Sportarten eben zuerst ein Prolog und dann im K.O.-System vom Viertelfinale, Halbfinale ins Finale, Mann gegen Mann. Und die Mixed ist eben mit 2 bis 3 Anstiegen und wird paarweise gelaufen. Das heißt, Zweierteam aus meiner Teampartnerin und mir. Und jeder läuft 2-mal, kommt ungefähr auf eine Wettkampfdauer von 30, 35 Minuten. Und das sind die 2 olympischen Disziplinen für diesen Winter. Und im Skibergsteigen gibt es sonst noch das Vertical. Das ist ein reines Aufstiegsrennen und Teamrennen teilweise. finden nicht so oft statt, aber gehört auch dazu. Also eine ganz breite Palette eigentlich, was das Skibergsteigen zu bieten hat.
Ja, cool. Und wenn du dich jetzt festlegen müsstest, gibt es da was, wo du sagst, die Disziplin ist mein Favorite?
Ja, also es ist schon der Sprint. Im Sprint habe ich bisher die besten Ergebnisse einfahren können und damit macht die Sache natürlich noch viel mehr Spaß. Aber trotzdem laufe ich auch sehr gern die langen individuellen Einzelrennen, auch gerne Teamrennen mit Kollegen. Gerade zum Ende der Saison passt es auch bei einem Sprinter sehr gut rein in den Trainingsplan.
Und wie viel Technik steckt da jetzt mit drin und wie viel ist einfach nur so pure Ausdauer?
Ja, also beim Sprint haben wir ungefähr eine Laufzeit von 2,5 Minuten mit eben 3 Wechseln. Also, dass die Ski mal auf den Rücken geschnallt werden, dass man wieder in die Bindung einsteigt und dass die Felle abgezogen werden. Das sind die 3 Wechsel und die nehmen ungefähr 20 Sekunden ein, 20 bis 25 Sekunden. Dann ist man 1 Minute 40 im Aufstieg und noch 20 Sekunden in der Abfahrt. Also die Wechsel haben einen bedeutenden Anteil und es ist eigentlich wie bei uns wie im Triathlon, dass das Wechseln so die dritte Disziplin ist, neben dem Aufstieg und der Abfahrt. Und das wird insbesondere bei uns Sprintern jetzt auf Olympia hin natürlich auch trocken im Trockentraining auf der Matte im Keller geübt.
Das ist jetzt, glaube ich, wahrscheinlich für viele auch was Neues, dass man wirklich dieses Element auch nochmal gezielt trainieren muss, um am Ende auch sagen zu können, das ist wirklich das, man ist dann perfekt vorbereitet, um auch den perfekten Wettkampf abliefern zu können. Du hast jetzt schon so sehr, sehr viel auch en Detail darüber gesprochen, wie so ein Wettkampf abläuft. Was hast du denn für eine Ausrüstung bei so einem Wettkampf dabei?
Ja, also bei einem Sprintwettkampf oder für viele Skitourenrennen gilt es eigentlich, habe ich natürlich meine Ski, die Carbon-Schuhe. Es unterscheidet sich ein bisschen vom Skitouren-Equipment. Es ist alles ein bisschen leichter und gerade so an der Grenze das Reglement zu erfüllen, um natürlich möglichst leicht unterwegs zu sein. Heißt, die Ski sind nicht unnötig lang, die Schuhe nicht unnötig schwer. Also Skischuhe, Stöcke, Bindung. Dann haben wir Steigfälle unter den Ski für den Aufstieg. Die werden für die Abfahrt eben abgezogen. Und dann haben wir einen Rucksack, um die Ski mit 2 Punkten am Rücken zu befestigen auch. Für die Tragepassage, wo wir uns zu Fuß bewegen. Und tragen natürlich einen Rennanzug, einen Helm, Handschuhe. Optional kommt für Wettkämpfe im Gelände noch eine Sicherheitsausrüstung dazu, die man eben für eine Lawinenverschüttetensuche braucht.
Reden wir später auf jeden Fall auch nochmal drüber über dieses Thema. Jetzt haben wir auch noch viele andere weitere spannende Wintersportdisziplinen, die so in eine ähnliche Richtung gehen, wie zum Beispiel Langlauf oder Biathlon, was ja auch Ausdauersportarten sind. Aber was sagst du jetzt gerade Richtung Skibergsteigen? Was ist für dich da so besonders daran? Was ist für dich die Faszination jetzt auch im Vergleich zu anderen Ausdauersportarten im Wintersport?
Ja, es lässt sich, glaube ich, relativ leicht abgrenzen, dass wir uns einfach dort bewegen, wo sonst keiner hinkommt. Es kommt natürlich darauf an, wir trainieren natürlich auch viel auf der Piste, gerade für die olympischen Disziplinen. Aber ja, für eine lange Grundlagentour ist es einfach das Schönste, sich einen Berg oder einen schönen Gipfel rauszusuchen, selber hoch zu spuren, sich die Abfahrt zu verdienen. Vielleicht trifft man jemanden, vielleicht trifft man auch mal gar keinen, hat jedenfalls einen tollen Ausblick im besten Fall. Und wir bewegen uns eben nicht auf den vorgespurten Loipen und Skiständen, sondern eben ganz abseits davon.
Na cool. Wo warst du heute unterwegs?
Jetzt sind wir noch ziemlich früh im Jahr unterwegs, im Oktober. Da lassen sich die Pisten nicht ganz meiden, aber wir sind hier am Stilfserjoch unterwegs. Da können wir von der Passhöhe weggehen, das ist ungefähr auf 2700 Meter. Momentan reicht der Schnee, um auf den Gletscher zu kommen und am Gletscher können wir uns ungefähr 600 Höhenmeter auf den Pisten oder leicht abseits bewegen.
Das ist ganz spannend, weil wir uns auch gefragt haben, wie trainiert man eigentlich für so eine Sportart? Das hast du selber gesagt, ihr könnt schon von Passhöhe loslaufen, weil im Endeffekt Skibergsteigen vereint ja viele Komponenten. Bergauf muss es gehen, bergab muss es gehen, es muss Schnee liegen, ihr müsst den Wechsel trainieren, ihr müsst mit der Höhe klarkommen, ihr müsst mit der Kälte klarkommen. Wie trainiert man das?
Ja, wie du sagst, im Prinzip eine sehr zukunftsfähige Sportart. Würde ich so auch ganz unterschreiben, weil wir einfach so die Elemente so legen, wie das Gelände ist. Heißt, prinzipiell laufen wir drauf los. Also klar, wir suchen uns jetzt hier natürlich den Schnee um hier möglichst spezifisch zu trainieren. Aber im Grunde sind es im Sommer viele Ausdauerstunden. Das kann am Rad sein, das kann auf Skirollern sein. Das ist dann natürlich das Bergrollern für uns mit sehr spezifisch. Dann einfach Bergtouren gehen, kommt der Bewegung sehr ähnlich mit Stöcken. Und wir haben Weltcups, wir haben schon bei sehr widrigen Bedingungen Weltcups gehabt, da war kaum Schnee vorhanden. Dann waren es halt längere Tragepassagen, aber es hat auch funktioniert, weil wir eben nicht den 2 Meter hohen Kunstschnee brauchen, sondern wir nehmen das, was da ist.
Auch ganz spannend, Thema Nachhaltigkeit kommen wir später auch noch kurz drauf zu sprechen. Aber wie stark ist das Ganze denn eigentlich reglementiert? Weil du hast es gerade auch gesagt, ihr bewegt euch manchmal halt nicht auf den Pisten. Wie viel Orientierung ist da jetzt dabei und wie viel ist da mehr oder weniger auch schon komplett vordefiniert, was die Strecken angeht?
Also im Wettkampf ist die Strecke klar definiert, klar abgesteckt. Im Grunde müssen alle Spitzkernen, also die Spur, genauso wie sie angelegt ist, auch begangen werden. Auch in der Abfahrt gibt es meistens eine Ideallinie, die gesteckt ist. Da sollte man sich auch dran halten, weil dazwischen vielleicht auch mal Steine sind oder anderes, eben abseits der Ideallinie. Aber im Grunde ist die Strecke genau vorgegeben und um somit auch eine Fairness zu gewährleisten. Für den Sprint oder für die olympischen Disziplinen bewegen wir uns natürlich auf der Piste. Da gibt es dann vielleicht mal mehrere Strecken. Der Sprint ist so aufgebaut, dass man das taktische Entscheidungen gibt, dass man sich eben schneiden kann, wenn man eben eine halbe Skilänge vorne ist, um andere auszubremsen. Die Wege sind natürlich genau bemessen, dass das alles fair bleibt, dass die Wege genau gleich lang sind.
Aber im Training ist es dann schon manchmal so, dass du einfach sagst, ich laufe jetzt irgendwie drauf los.
Ja, im gewissen Rahmen. Also ich bewege mich im Rahmen der Trainingsvorgaben. Das ist dann meist eben eine Dauer und eine Belastungsintensität. Aber abseits von dem, um sich auf bestimmte Rennen vorzubereiten, macht es natürlich Sinn, sich in technischen Gelände auch zu bewegen.
Aber welche Rolle spielt denn dann Sicherheit bei euch? Du hast ja vorhin schon kurz das Thema Lawinengefahr auch angesprochen. Ich meine, ihr seid ja auch im Hochgebirge unterwegs. Wie geht ihr da gerade mit Lawinengefahr oder Wetterrisiken um?
Damit sollte man sich natürlich befassen, wenn man sich im Gelände bewegt. Heißt, den Wetterbericht lesen, die Lawinenlage einsehen. Und wenn man natürlich entsprechende Touren macht, sollte man entsprechend ausgerüstet und sich vorab informiert haben.
Heißt aber auch, dass ausreichende Kenntnisse jetzt in Lawinenkunde oder auch eine mögliche Verschüttetensuche auch manchmal Teil vom Training ist?
Ja, Teil des Trainings würde ich es nicht bezeichnen. Ich würde es als Interesse darüber hinaus bezeichnen, wenn man es forciert und ins Gelände gehen möchte, um das Erlebnis natürlich zu haben, hat mit Sicherheit jeder Skibergsteiger so ein bisschen in sich, dann gehört es zum Teil zum Training dazu, aber mittlerweile ist das Pisten-Skitourengehen auch so populär, dass man ohne jegliche Kenntnisse den Sport ausüben kann.
Okay, und an sich ist es ja so, du hast vorhin auch schon gesagt, manchmal triffst du niemanden auf deinen Touren. Im Wettkampf ist es ja ganz anders. Da startest du ja, hast du ja vorhin gesagt, mit glaub 90 Personen im Massenstart, hast du am Anfang gesagt, oder?
Ja, bis zu 90 Personen sind im Weltcup unterwegs. Ja.
Das ist ja dann auch das krasse Gegenteil. Also da kannst du ja wahrscheinlich nicht einfach mal links und rechts gucken und die Natur genießen. Ist ja dann schon was anderes.
Genau, der Reiz ist dann natürlich ein ganz anderer, sich möglichst schnell zu bewegen. Man nimmt es natürlich unterbewusst wahr, wo man sich hier bewegt, aber in der Vorbereitung geht man ja die Kurse auch oft ab. Da hat man genug Zeit, sich mit der Landschaft vertraut zu machen. Aber im Rennen ist der Reiz ein anderer, das ist einfach die reine Geschwindigkeit im Gelände, bergauf wie bergab.
Gibt es dann aber Orte, wo du so am liebsten trainierst, weil du irgendwie sagst, boah, die Landschaft hier ist besonders magisch?
Werde ich oft gefragt, vielerlei eigentlich. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich so viel unterwegs bin und so viele verschiedene Ecken sehe, dass mir vieles gut gefällt. Und oft da, wo der Schnee am besten ist, da gefällt es auch mir am besten.
Aber seid ihr mit dem Weltcup weltweit unterwegs?
Bisher beschränkt es sich ziemlich auf Zentraleuropa. Dieses Jahr, Anfang Dezember, fliegen wir das erste Mal nach Salt Lake City. Einigen Jahren hat es schon Weltcups in China drüben gegeben oder in Asien.
Was ich total besonders finde, ist, dass du ja so gewissermaßen ein Teil einer Sportart bist, die ja noch super jung ist, auch krass in der Entwicklung ist, vor allem wenn man sie jetzt so vergleicht mit allen anderen internationalen Wintersportarten, die es jetzt so gibt, die halt auch schon ja, Rang und Namen haben, die einfach jeder kennt, und dann kommt ihr jetzt halt so frisch dazu, bringt frischen Wind mit rein. Wie siehst du denn so persönlich auch die Entwicklung der letzten Jahre? Wie hast du das auch als Athlet mit wahrgenommen?
Also das Skibergsteigen hat ja eine lange Historie, auch durch eine gewisse militärische Prägung. Es gibt immer noch ein Rennen, was hauptsächlich vom Schweizer Militär ausgetragen wird. Es gibt aber gleichzeitig auch neuartige Entwicklungen, wie eben jetzt die Teilhabe an den Olympischen Spielen. Das Ganze spaltet ein bisschen, zugegeben. Es sind einfach nicht die gleichen Athleten, oder es gibt nur ganz wenige, die es schaffen, den Sprint und die Langdistanz zu vereinen. Ja, aber ich sehe es in alle Richtungen positiv. Die zunehmende Aufmerksamkeit durch die Olympischen Spiele im Februar, davon profitiert der ganze Sport, und es ist natürlich toll, so begleiten zu dürfen als junger Athlet, der mit der ebenfalls jungen Sportart wächst.
Aber da kommt ja auch noch so viel mehr dazu. Also gerade zum Beispiel, dass euer Sport auch einfach im TV übertragen wird, dass mehr Menschen ihn sehen, dass jetzt auch mit Olympia einfach noch eine größere Reichweite da ist. Hast du das Gefühl, dass da auch einfach jetzt mehr Professionalität da ist, oder ist es immer noch so diese kleine Familie im Skibergsteigen, die sich jetzt auch über die letzten Jahre etabliert hat, oder kommt da jetzt noch mehr dazu? Wie ist es so? Also was nimmst du da wahr?
Ja, es ist definitiv noch mehr, ganz klar. Wahrscheinlich allein durch die Olympischen Spiele kann ich mich glücklich schätzen und den Sport hauptberuflich ausführen. Und wie viel Zukunft er hat, wird man nach der ersten Austragung sehen. Aber ich denke, dass man ganz klar davon profitiert, und jeder Einzelne spürt die zunehmende Aufmerksamkeit, und das macht doch schon auch Spaß. Nichtsdestotrotz kennt man sich, es ist trotzdem eine familiäre Sportart, es ist einfach, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Wettkampf-Skibergsteiger kennt, wenn man ihn sieht, der einigermaßen zügig hier über einen Gletscher rennt, ist doch sehr wahrscheinlich.
Aber würdest du so dieses steigende Interesse auch generell auf den Wintersport aktuell ableiten? Hast du das Gefühl, da ist wieder mehr so ein Hype da?
Desto näher man dem Winter kommt, desto mehr Hype entsteht ja schon immer. Aber für die Frage bin ich jetzt vielleicht ein bisschen zu befangen als Wintersportler, um das objektiv zu beurteilen.
Dann switchen wir mal das Thema und schauen uns nochmal das Thema Nachhaltigkeit an, weil das hast du ja schon so indirekt so ein bisschen angerissen, dass euer Sport ja eigentlich auch gut dafür geeignet ist, weil er eben auch gar nicht so abhängig von den Schneemassen ist. Aber trotzdem, wie erlebst du generell so das Thema Nachhaltigkeit im Wintersport? Weil es ist ja schon ein Thema, was eigentlich jedes Jahr aufs Neue wieder aufkommt, auch wenn man so sieht, was für Sportstätten drunter leiden, was für Sportstätten auch neu gebaut werden. Vor allem jetzt, wie ist es bei euch mit so Blick auf die Trainingsreisen und Schneesicherheit? Also wie nimmst du das wahr?
Also der Wintersport wird ja jetzt nicht auf Ewigkeit ausgeführt werden können. Dem ist sich hoffentlich jeder klar. Es ist auch kein Geheimnis, und mir persönlich ist es aber schon wichtig, ja, das Ganze so lang wie es geht zu erhalten und dafür eben keine unnötigen Emissionen loszutreten. Oder es war jetzt auch kein Seitenhieb an andere Sportarten, aber da kann vielleicht jeder Einzelne für sich was tun in einem gewissen Rahmen. Uns ist sehr wohl bewusst, dass wir ein sehr exklusiver Kreis sind, der einen Sport so ausführen darf, der sein Leben so ausrichten darf, und dass das auch im Großen und Ganzen alles andere als nachhaltig ist, was wir da betreiben, das ist uns sehr wohl klar. Aber man kann das Ganze natürlich eingrenzen, indem wir uns zum Beispiel als Team bewegen. Wir fahren, wir bilden Fahrgemeinschaften, fahren dann mit einem Teambus hoch und nicht jeder einzeln zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Wir haben halt den Vorteil, dass wir nicht an Lifte oder andere Strukturen gebunden sind. Das heißt, unser Trainingsort ist sehr viel vielseitiger, oftmals näher. Heißt, wir haben weniger Fahrtwege, aber natürlich mit einem Weltcup, der jetzt wieder ein Weltcup ist, gehen natürlich auch Kontinentalflüge einher, und in gewissen Rahmen versuchen wir das Ganze nachhaltig zu betreiben, dass man vielleicht nicht das x-te Paar Ski braucht oder noch ein paar Felle, sondern dass man einfach überlegt, oder das Trainingsgewand, das geht doch eigentlich noch ganz gut, oder dass man es dem Nachwuchs weiterträgt. Glaube ich, gibt es viele, viele Aspekte, wie man das ja, nachhaltig betreiben kann.
Absolut. Finde ich schön, was du sagst. Finde ich auch schön, dass man merkt, dass dir das Thema auch wichtig ist, vor allem als Athlet, der selbst davon betroffen ist. Trotzdem finde ich es auch krass, dass du ja so gesehen durch die Blume gesagt hast, irgendwann wird es so sein, dass der Wintersport aussterben wird. Außer man sagt jetzt, okay, wir produzieren unendlich Kunstschnee, was ja auch wiederum absolut nicht nachhaltig wäre. So ist es so bei euch in der Bubble so ein Thema, auch wenn es jetzt natürlich nicht in den nächsten Jahrzehnten passiert, aber ist es so ein Thema, was so rumkursiert bei euch, worüber geredet wird, worüber man sich Gedanken macht, wie so die Generation in den nächsten 100, 200, 300 Jahren Wintersport betreiben werden?
Ganz dramatisch ist es vielleicht nicht, dass es jetzt zu einer depressiven Stimmung oder Ähnlichem führt, aber man nimmt es natürlich indirekt wahr. Die Weltcups, es gibt jetzt keinen Weltcup-Start mehr im November, es ist einfach unrealistisch und nicht zeitgemäß und so, ja, jetzt steht ja jetzt auch nicht wenige Generationen bevor, dass es zu einem Ende kommt, aber man will es vielleicht auch noch seinen eigenen Kindern ermöglichen, da den gleichen Sport auszuführen, um beizubringen, was man selber für eine Begeisterung dafür hatte.
Ja. Bevor wir jetzt so ein bisschen auf Olympia schauen, was ja für euch ein absolutes Highlight ist, möchte ich gerne noch so kurz wissen, wie denn generell bei euch auch die Vernetzung untereinander zwischen den einzelnen Wintersportarten ist. Also ist es da so, dass man sich auch so gerade im Training so miteinander austauscht? Gibt es da irgendwie Kooperationen? Hast du da Berührungspunkte? Oder seid ihr wirklich für euch in eurer Bubble unterwegs?
Also ich persönlich schaue schon sehr gerne über den eigenen Tellerrand hinaus und da ist der Einblick in andere, deutlich professionellere Sportarten, weil eben größere Sportarten schon sehr interessant. Und da haben wir eigentlich auch einen super Austausch. Zum einen mal braucht man nur ein bisschen in Instagram scrollen und kriegt schon einiges mit. Aber so natürlich auch persönliche Gespräche. Über die Bundeswehr kommen natürlich viele Kontakte zustande. Wir sind jetzt selber nicht im Skiverband, wir sind beim Deutschen Alpenverein aufgehangen. Aber über die Bundeswehr zum Beispiel habe ich bei den Lehrgängen Kontakte zu anderen Wintersportlern und so, ja, tauscht man sich gerne aus.
Was sind so deine anderen Lieblingssportarten, die du dann im Wintersport gerne anschaust?
Biathlon und Langlauf. Glaube ich, nicht weit hergeholt. Ansonsten auch andere Ausdauersportarten, jetzt zum Beispiel den Radsport, den Sommersport, Leichtathletik verfolge ich gern.
Okay, also hauptsächlich Ausdauersportarten.
Ja, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
Ja, da sind wir jetzt schon sehr gut beim Stichwort, apropos Biathlon, Langlauf und am Anfang haben wir auch drüber gesprochen. Du hast ein großes Ziel mit Mailand Cortina dieses Jahr 2026. Das Besondere ist ja Skibergsteigen, feiert dort Premiere bei den Olympischen Spielen, ist gleichzeitig auch die einzige neue Sportart, die dabei ist. Was bedeutet das für dich persönlich?
Wir wachsen mit der Sportart. Es ist jetzt schon sehr besonders, das eben zu erleben. Vorher ohne olympischen Horizont, sage ich mal, und jetzt mit olympischen Horizont ja, kommt Aufmerksamkeit, kommen Gelder. Wie gesagt, sonst wäre es nicht möglich, das als Beruf ausüben zu dürfen. Das genieße ich schon sehr und ja, so glaube ich, das ist der Weg zu Olympia schon ein großer Teil des Erlebnisses und das Event selber dann hoffentlich nochmal die Krone obendrauf.
Hat sich dann aber seitdem auch dein Training und so dein Fokus im Jahresverlauf auch geändert?
Ja, es gibt eine klare Ausrichtung jetzt natürlich auf das Highlight-Event. Letztendlich ist es aber auch ein Tag wie jeder andere. Es kann besonders gut laufen, es kann was schief gehen. Wie auch immer, man muss sich eben auf alle möglichen Szenarien vorbereiten. Ich möchte eigentlich bei jedem Wettkampf abliefern und voll dastehen und das eben über die ganze Saison hinweg.
Okay, aber das heißt schon, dass seit der Olympiaaufnahme auch mehr so in die Strukturen vom Skibergsteigen investiert wird, also Nachwuchs, Trainer, allgemeine Förderung?
Auf jeden Fall, ja. Das Team ist seit Jahren gewachsen immer. Wir betreiben die ganze Sache eben deutlich professioneller mit Trainern, Physio, zum Teil mal ein Koch dabei.
War das dir aber auch klar, als du damals es mitbekommen hast, okay, Skibergsteigen wird olympisch, was war das so auch so dein erster Gedanke? Hast du auch damit gerechnet, okay, das könnte jetzt auch für mich eigentlich eine ziemlich, ziemlich geile Chance sein und vor allem auch für den ganzen Sport?
Damals habe ich, glaube ich, noch nicht so weit gedacht oder kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, wo dieser Vierjahreszyklus angebrochen ist, ist es bei uns noch gar nicht so angekommen, dass das jetzt schlagartig was ändern wird. Es kam auch mehr schleichend und auch recht verzögert, bis wir in die ganzen Strukturen aufgenommen werden. Aber jetzt sind wir voll und ganz angekommen. Damals hat es aber an meiner Motivation nur geringfügig was geändert. Klar, dieser Horizont war dann natürlich auf einmal da, dass es vielleicht nicht nur diese Spiele sind, sondern auch die nächsten. Aber ich hatte einfach Spaß an der Sportart, Spaß an den Wettkämpfen, Spaß an mir selber zu arbeiten sportlich. Und das ist das, was mich hauptsächlich getrieben hat und auch weiterhin dabei hält.
Wie groß ist dann aktuell gerade so die Konkurrenzsituation in Deutschland und wie stehen deine Chancen, dass du zu Olympia kommst?
Also teamintern kann man sich da natürlich schon orientieren. Meine Chancen sind ziemlich gut, würde ich behaupten. Wir haben die Quali-Plätze auch zusammen erlaufen, eben die Tatjana und ich, meine Teampartnerin. Das sind Nationenplätze und die werden erst namentlich besetzt. Das ist für uns, wird es Ende Dezember dann noch ein Qualifikationsrennen geben. Da hinsichtlich bin ich sehr optimistisch, mich da zu beweisen und tue natürlich alles dafür, jetzt vor allem gesund zu bleiben und dann steht dem eigentlich nichts im Wege.
Weißt du, wie ungefähr die Qualifikation abläuft und wie viel auch am Ende teilnehmen dürfen?
Also das Quali-Rennen wird ein offenes Rennen sein natürlich. Da können Kadermitglieder, Nicht-Kadermitglieder mitmachen. Das wird Ende Dezember stattfinden. Dann wird es Ende Januar schwarz auf weiß stehen, wer zu Olympia fahren wird. Und zu Olympia werden fahren 18 Herren und 18 Damen, maximal 2 pro Nation. Da gibt es dann eine lange Liste. Die Austragungsnation hat mal Anrecht auf einen Platz auf jeden Fall. Und dann schaut man, dass da möglichst viele Nationen vertreten sind, wenn die eben entsprechenden Leistungsstand haben. Letztendlich sind es 18 Athleten, 12 Mixteams plus optional mehr, eben je nachdem, wie die Zusammensetzung von den 18 Athleten insgesamt ist. Aber es sind nicht übermäßig viele, also es wird ein sehr kleiner Kreis sein, die Spitze wird natürlich vertreten sein, wie im Weltcup auch, dahinter vielleicht etwas kleiner besetzt, aber das ändert an den Kämpfen um die Titel nichts.
Okay, das heißt, du trittst aber im Einzel und im Mixed an?
Genau, ja, okay. Wenn ich mich qualifiziere, ja.
Ja, okay. Glaubst du, dass dann Olympia auch so ein größerer Durchbruch für eure Sportart sein kann oder dass sie auch danach eher so eine Art Nischendisziplin im Wintersport ist?
Also ich hoffe es, dass wir uns etablieren können im olympischen Programm, sage ich mal. Wenn nicht, die Sportart hat auch zuvor existiert und fasziniert. Es gibt auch ein Leben nach Olympia. Wäre natürlich schön, wenn wir uns etablieren. Das wird mit Sicherheit viele Gelder und viele Möglichkeiten in Bewegung setzen weiterhin. Aber man muss auch beim Kern der Sportart bleiben und sonst kommen wir auch immer gerne wieder zurück, was das eigentliche Skibergsteigen ist, nämlich Langdistanzrennen.
Was wäre für dich dein perfekter Olympiamoment?
Das bestmögliche Ergebnis zu feiern mit dem Team.
Was wäre das bestmögliche Ergebnis für dich?
Wenn ich dabei bin, liebäugle ich schon mit einem Einzug ins Finale. Das wäre eine Top 6. Und ich denke, wenn man da mal drin steht, dann kann auch wirklich immer noch alles passieren. Im Sprint ist wirklich viel Bewegung drin. Da gibt es noch viele Platzierungskämpfe bis zum letzten Wechsel, vielleicht auch noch bis ins Ziel, eben in der Abfahrt. Und Finale würde ich jetzt mal so aussprechen, ja.
Aber in welchen der beiden Disziplinen rechnest du dir jetzt die besseren Chancen auf eine Top-Platzierung aus?
Gut, das ist auch eine schwierige Frage, weil wir sind ein sehr homogenes Team, würde ich sagen, die Tatjana und ich. Wenn wir als solches Team auftreten dürfen, haben wir, denke ich, schon auch realistische Chancen auf eine Top 5 in der Mixed. Und das wäre dann gleich auch wie im Einzel für mich.
Ich muss schon sagen, eine sehr, sehr spannende Reise, auf der du dich gerade befindest, beziehungsweise ja, wo Skibergsteigen sich aktuell auch gerade befindet. Aber natürlich so die Reise zu Olympia ist wahrscheinlich für jeden Athleten auch voll was Besonderes. Mir ist trotzdem voll im Kopf geblieben, dass du gesagt hast, dass ihr auch noch bis Januar warten müsst, bis das Finale ist. Das ist ja dann auch wirklich gar nicht mehr lang hin, bis dann die Olympischen Spiele stattfinden. Ist es nicht auch dann so ein mentales Ding, wenn man so lange drauf warten muss?
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich ein Nervenkitzel bis zum Schluss. einzig beruhigend ist da vielleicht in andere Nationen zu schauen, die noch eine viel stärkere Konkurrenzsituation haben und da wirklich bis zur letzten Minute gar nicht wissen, ob es klappen kann. Ja, letztendlich für jeden gleich, der sich qualifizieren will.
Ja, ein bisschen Nervenkitzel bringen wir jetzt auch hier rein, denn wir kommen jetzt zum Abschluss zu den schnellen Fragen. Das heißt, schnelle Fragen, schnelle Antworten. Ich bin sicher, das bekommst du sehr gut hin. Wir haben ein paar Fragen für dich vorbereitet, lieber Finn. Ich leg mal direkt los. Was müsste sich ändern, damit Skibergsteigen in Deutschland weiter wächst?
Eine wachsende Begeisterung und dafür eben Plattform schaffen, Skitouren gehen, auf Pisten erlauben und ja, den Kindern weiter Skifahren beibringen.
Und wenn du jetzt an die nächsten Jahre denkst, wo siehst du dich sportlich in den kommenden Jahren?
Weiterhin im Skibergsteigen, im Wintersport, vielleicht mal auch laufend unterwegs im Sommer, eben auch nicht nur zu Trainingszwecken, genau, weiter an mir selber arbeitend.
Cool. Und wenn wir jetzt auf dein Smartphone schauen, wer ist bei dir aktuell der berühmteste Wintersportler im Adressbuch?
Spontan Toni Palzer fällt mir vielleicht ein. Ex-Wintersportler, ja schon.
Ja, cool. Wenn ein Sport Skibergsteigen ein Film wäre, wie würde er heißen?
Bergauf, bergab, mit Leidenschaft. Fast ein bisschen kitschig, aber war jetzt auch keine Schnellantwort.
Genauso nennen wir die Folge.
Oder bergauf to survive.
Klingt dramatischer, vielleicht besser.
Oder bergab to survive, auch nicht schlecht. Ne? Hm. Finn, wie sieht für dich der perfekte Wintertag aus? Ohne Wettkampf, einfach nur für dich.
Ein schön kalter, verschneiter Tag. Im Idealfall mit einer schönen Bergkulisse, um eine tolle Spur in den Neuschnee zu ziehen.
Oh, kann man sich gut vorstellen. Und jetzt zum Schluss, wenn du eine Botschaft an alle schicken könntest, die Skibergsteigen noch nie ausprobiert haben, was würdest du sagen?
Probiert's aus, probiert's selber aus, macht eine Menge Spaß und das Naturerlebnis steht im Vordergrund.
Sehr schön. Du hast die schnellen Fragen mit Bravour gemeistert. War sehr, sehr spannend. Genauso spannend wie die gesamte Podcast-Folge, lieber Finn. Also vielen lieben Dank, dass du am Start warst. Das hat richtig Bock gemacht. Wir merken, dass da auch schon so dieser Nervenkitzel bei dir da ist, dass die Anspannung schon da ist, dass es ja bald wieder in die Weltcup-Saison losgeht. Vor allem eine Weltcup-Saison mit so einem großen Highlight, dem größten Highlight für dich persönlich. Und dementsprechend, ja, ist es eine große Reise, auf der du gerade bist. Ich habe schon angesprochen, wir drücken dir auf jeden Fall da die Daumen, dass das auch ja so klappt, wie du es dir vorstellst, dass du deinen Weg gehst. Und wir haben heute auf jeden Fall eine Sportart kennengelernt, die sehr, sehr vielseitig ist, die auch einige Vorteile gegenüber anderen Wintersportarten mit sich bringt und die sehr viel Potenzial für mehr hat. Deswegen sind wir sehr gespannt, was die Zukunft fürs Skibergsteigen bringt und was die Zukunft natürlich auch für dich mitbringt. Wir möchten uns auch bei unseren Zuhörern bedanken. Schön, dass ihr auch heute wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Und Finn, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Skibergsteigen in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Skibergsteigen. Die Bühne gehört dir.
Vielen Dank euch erstmal für die Plattform, die ihr mir und der meiner Sportart damit gibt. Verfolgt unseren Sport gerne online. Wir verbessern uns da auch immer weiter. Heißt, es gibt Livestreams zu den Weltcups, bisher auf Discovery Plus oder zum Teil auch mal auf Eurosport 1. Und spätestens bei den Olympischen Spielen im Februar hoffen wir natürlich, dass ihr alle einschaltet und dabei seid und euch selber davon überzeugt, was Skibergsteigen für eine tolle Sportart ist.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.